Der DGAI Podcast.
Mit Christian Hermanns. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit Lernen, Ausbilden und Forschen in der Anästhesiologie. Wir sprechen über Herausforderungen in der Weiterbildung und über die Arbeit des neuen Studienzentrums. Zunächst aber geht es um Anästhesie für Studentinnen und Studenten. Patienten zu einer Operation in Schlaf versetzen und danach wieder aufwachen lassen, den Kreislauf überwachen und die Beatmung steuern. Das ist Anästhesie und das übt schon auf Studentinnen und Studenten eine gewisse Faszination aus, rein im fachlichen Sinne der Medizin. Dabei kann die Ausbildung der Studierenden nochmal besonders anschaulich und interessant gestaltet werden. Privatdozent Dr. Sascha Sobka leitet die DGAI-Kommission Studentische Lehre und Simulator-Training. Womit beschäftigt sich Ihre Kommission genau?
Ja, also die Kommission Studentische Lehre beschäftigt sich mit relevanten Themen zur Qualifizierung von Studierenden, also zur Primärausbildung von Studierenden, die die Themen unseres Faches Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerzmedizin, Notfallmedizin und Palliativmedizin betreffen. Wir kümmern uns ganz konkret zum Beispiel um eben den Entwurf der neuen Approbationsordnung. Wie sind unsere Fächer dort vertreten? Wie sind sie ausgestaltet? Wie werden mögliche Lehrinhalte operationalisiert und auch verständlich beschrieben und vertreten für die einzelnen Universitätskliniken der Anästhesiologie deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum? Das ist zum Beispiel eine ganz konkrete und aktuell sehr präsente Aufgabe der Kommission.
Was kann man für Studentinnen und Studenten in der Anästhesiologie besonders tun, auch im Hinblick darauf, dass sie ja mal Kolleginnen oder Kollegen werden könnten?
Ich glaube und ich hoffe und glaube, da für die auch Kommissionsmitglieder sprechen zu können, ich glaube, hier kann man eine ganze Menge tun. Also auch ich würde auch gerne für die DGAI hier eine Lanze brechen, weil ich sehe, wie viel Aufwand betrieben wird, was für tolle Lehrformate innovativen Charakters hier genutzt werden, um Studierende A für unser Fach zu begeistern und zu zeigen, wie breit dieses Fach ist, dass wir die perioperative Medizin hier maßgeblich in den Krankenhäusern vertreten, was enorm attraktiv ist für junge und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Und ich denke auch, dass es uns darum geht, wirklich Kompetenz zu vermitteln und die Studierenden wirklich auf die ersten Patientinnen und Patientenkontakte gut vorzubereiten im Setting unseres Fachs.
Welche Projekte betreut die Kommission Studentische Lehre und Simulator-Training im Augenblick?
Natürlich, Pandemiezeit dominiert alles und schon seit Jahren beschäftigen wir uns, wie es zu einer sinnvollen und gut aufeinander abgestimmten Kombination von digitalen und praktischen Lehrformaten kommen kann. Also wenn man sich vorstellt, dass der Überbegriff Blended Learning eigentlich für vieles steht, was so eine digitale Folie mit Präsenzunterricht kombiniert, so kümmern wir uns eben um die Tatsache, dass die Lehrformate optimal aufeinander abgestimmt sind, dass die Studierenden effizient Zeit nutzen können, indem sie sich zu Hause zum Beispiel auf die Lehre vorbereiten können, dass wir mit extrem kostspieligen und aufwendigen Verfahren wie einer High-Fidelity-Simulation zum Beispiel nicht theoretische Inhalte erlernen, sondern Kompetenz, interpersonelle Kompetenz, Kommunikation und Prozesse, die auch Studierende schon frühzeitig erlernen müssen, damit sie gut an der klinischen Versorgung teilnehmen. Als Beispiel wäre eine Narkoseeinleitung, die in sicherer Atmosphäre, in sicherer Umgebung erlernt werden kann am Patienten, das theoretische Wissen jedoch vorher schon erlernt werden kann, auch in einer digitalen Interaktion mit den Dozierenden und dann zum Abschluss kommen kann, sowie in der Trainingseinheit Simulation, als auch im unbedingt unabdingbar darauf folgenden Debriefing, so soll heißen, einer Nachbesprechung dessen, was man getan hat und mit Feedback als stärkste psychologische Lehrintervention. Und somit hat man ein Format, was unter optimaler Nutzung der Zeit klinische Kompetenz vermittelt und auch noch ganz nebenbei extrem beliebt ist bei unseren Studierenden als auch bei unseren jungen Ärztinnen und Ärzten. Und damit sind wir sicher, schaffen wir Kompetenz und Patientensicherheit.
Heißt das denn, man muss Lehre in der Anästhesiologie neu denken mit den vielen neuen digitalen Möglichkeiten?
Ich glaube, dass man sich sicherlich auf der einen Seite auf Bewährtes einerseits auch verlassen kann und das natürlich in in eine neue Form gießen kann. Also natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, Vorlesungen zu halten, so wie viele von uns, wo sie mit den Studierenden interagieren können und auch wirklich einige Studierende mit ihnen dann im Hörsaal was erarbeiten. Aber so ist ja nicht die klassische Vorlesung definiert, wo wir früher vor, ich sag mal, 20 Jahren eigentlich nur etwas gehört haben und wenig interagieren könnten. Die modernen Formate der Vorlesung, die sich dann Flipped Classroom oder auch anders nennen, haben ja sehr viele interaktive Elemente. Aber in der Anästhesiologie müssen wir insofern neu denken, weil wir neue Möglichkeiten haben. Mixed Reality, Virtual Reality, Augmented Reality. Diese Formate sind zu verbinden mit bestehenden modernen Technologien wie High-Fidelity-Simulation. Und wenn wir dann weiterdenken, wo wir unsere Qualifikation hinentwickeln müssen, telemedizinische Ansätze, verschiedene neue, innovative Verfahren, auf die wir unsere jungen Kolleginnen und Kollegen vorbereiten müssen. Und nicht zu vergessen, auch einige Kolleginnen und Kollegen, die im System sind. Wie sind die Zusammenhänge? Wie bereiten wir eine breite Varie an Menschen darauf vor? Also das sind so Dinge, mit denen wir uns sehr gerne beschäftigen. Das ist nicht ganz trivial. Es bedarf einiges an Zeit. Aber wir glauben, dass wir damit sehr zukunftsfähig unser Fach vertreten können und sehr attraktiv gestalten können.
Was bekommen Sie an Rückmeldungen von den Studentinnen und Studenten zu Ihrer Arbeit?
Ich glaube, das kann ich mit der jetzt Erfahrung aus dem Netzwerk, das die DGAI bietet hier, dass wir uns vernetzen an den Unikliniken, auch mit den Kommissionsmitgliedern, als auch mit den lokalen Vertretern, kann ich schon, glaube ich, ganz gut vertreten, dass insbesondere mit den Formaten, die praxisorientiert sind, die Simulation praktische Fertigkeiten nutzt, in optimaler Abstimmung auf die Theorie, die Studierenden mögen das, es ist extrem beliebt und die Evaluationen sind mit die besten. Das heißt, wenn wir uns angucken, wie die Programme in den Fakultäten sind, also die leistungsorientierte Mittelvergabe für die Lehre, sind in der Regel die Abteilungen für Anästhesiologie, Intensivmedizin und allen unseren Fächern extrem beliebt und gut bewertet. So haben wir hier schon eine Basis. Wir glauben aber, dass man sich selbstverständlich darauf nicht ausruhen darf, sondern das auch weiterhin zeitgemäß entwickeln kann, weil das war ja immer unser Motto.
Seit vielen Jahren beschäftigen Sie sich mit der Optimierung der studentischen Ausbildung. Was sind für Sie noch weitere wichtige Ziele?
Einerseits müssen wir zum Beispiel Inhalte, die wir schon seit Jahren haben, wir haben jahrzehntelang die Simulation sehr gut genutzt und sie weiterentwickelt. Ich glaube, hier müssen wir mit dem Trend der Zeit gehen. Hier müssen wir uns international vernetzen. Wir müssen einen deutlichen Schwerpunkt auf das Debriefing setzen, was wirklich evident ist, dass das hier die Lehrintervention ist und hier Menschen Kompetenz gewinnen für die Patientinnen und Patienten. Hier müssen wir mehr den Schwerpunkt setzen und wir müssen unbedingt, weil wir es ja auch in die Weiterbildung mit reingeschrieben haben und in der Ausbildung auch nutzen, diese Erfahrung, also da besteht eine Synergie, wir müssen vor allem schauen, wie wir unsere Instruktorinnen und Instruktoren qualifizieren, also den Lehrkörper. Faculty Development als Stichwort, ich glaube, hier haben wir Entwicklungspotenzial. Hier sind sehr, sehr gute Vorarbeiten im Netzwerk der DGAI geleistet worden durch die Einzelnen und wir müssen uns hier auch noch so ein bisschen weiterentwickeln. Ich glaube, hier ist ein Arbeitsschwerpunkt, das können wir sehr gut, wenn wir das gut in Bezug auf die kommenden Approbationsordnungen und verschiedenen Regularien machen. Also wir müssen uns hier selbstverständlich an das, was der Gesetzgeber da gibt, halten und es mitgestalten. Das halte ich für ein extrem wichtiges Element. Und wir müssen es verständlich machen. Also ich glaube, dass wir ganz wesentlich hier den Kontakt zu den Studierenden, zu unserem Nachwuchs pflegen müssen, dass wir hier auf unseren, ich hoffe, demnächst auch wieder in Präsenz stattfindenden Kongressen und wissenschaftlichen Arbeitskreisen immer adressieren müssen, Nachwuchs zu adressieren, einzuladen und hier auch spannende Themenbereiche zu schaffen. Also ein Fördern und Fordern, wo es eine Win-Win-Situation für beide gibt.
Dr. Sascha Sobka von der Kommission Studentische Lehre und Simulator-Training der DGAI. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, merci.
Der DGAI-Podcast, diesmal rund ums Lehren, Studieren und Forschen. Man lernt fürs Leben und dann ein Leben lang. wobei das Neugelernte mit fortschreitendem Alter vielleicht doch etwas weniger wird. Aber gerade die ersten Jahre sind besonders wichtig, auch in der Anästhesie, auf dem Weg zur Fachärztin oder zum Facharzt oder zur routinierten Anästhesistin oder dem routinierten Anästhesisten. Professor Dr. Klaus Hahnenkamp widmet sich in einer DGAI-Kommission ganz besonders der Weiterbildung in der Anästhesie, also den in der Regel 5 Jahren bis zum Facharzttitel. Herr Professor Hahnenkamp, Sie sind selbst Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Greifswald. Wie ist die Weiterbildung in Ihrer Klinik gestaltet?
Also in unserer Klinik versuchen wir zunächst mal die PJler zu uns zu ziehen, die auch bei uns im PJ waren. Und Schwerpunkte sind bei uns eine an die Weiterbildungszeit angepasste Ausbildung für unsere Weiterbildungsassistenten. Also, das heißt, dass bei uns niemand einfach in einen Saal gestellt wird und dort allein gelassen wird, sondern dass wir zumindest am Anfang der Weiterbildung für 3 Monate ein Mentoring-System haben und unsere Weiterbildungsassistenten dort betreut werden von einem anderen Assistenten, der wesentlich weiter ist in der Weiterbildung, der alles zeigen kann, der die Besonderheiten der Klinik erklären kann. Das Gute ist häufig, dass die schon bei uns PJ gemacht haben und dann im PJ die Klinik kennengelernt haben, so dass es eigentlich häufiger als weniger häufig dazu kommt, dass die schon vor der Zeit, vor dem Ablauf von 3 Monaten lieber ein bisschen selbstständiger arbeiten wollen, als sie das von uns routinemäßig zugesprochen bekommen. Und im weiteren Verlauf sehen wir zu, dass wir die Rotation altersgemäß oder vielmehr weiterbildungsgemäß einplanen. Und dafür nutzen wir auch Simulationen. Wir haben ein eigenes Zentrum hier und in dieser Simulation haben wir die sogenannte Weiterbildungswoche. Die findet 2-mal im Jahr statt. Und gemessen am Weiterbildungsstand werden dort Part-Scale-Trainings oder auch Full-Scale-Trainings gemacht, damit unsere Weiterbildungsassistenten für die nächste Rotation gut vorbereitet sind. Also und abgesehen davon natürlich sehr, sehr viele interne Fortbildungsveranstaltungen, Ultraschall, das neue Stethoskop des Anästhesisten. Hier finden ständig Schulungen statt, auch zertifizierte Schulungen. Das machen wir alles im Haus und das kommt ganz gut an.
Haben Sie denn das Gefühl, einer gut strukturierten Weiterbildung von Anästhesistinnen und Anästhesisten zum Facharzt wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt?
So ganz genau kann ich das natürlich nicht sagen. Ich kann es vielleicht bei uns am Haus sagen, dass wir hier zumindest die Klinik sind, die hier die Schwerpunkte in der Weiterbildung setzt und sich dafür engagiert und einsetzt. Auch eine eigene Weiterbildungskommission im Haus, die mit Assistenzärzten, Fachärzten und Oberärztinnen und Oberärzten besetzt ist, sorgt dafür, dass wir das hier ein bisschen anders machen als die anderen Kliniken. Und das ist natürlich etwas, was ich irgendwann mit der Zeit herumsprechen muss. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass wir unsere Stellen tatsächlich sehr, sehr gut besetzen können, während es an anderen Kliniken, großen Kliniken hier im Haus, nicht der Fall ist. Ich kann allerdings nur für dieses Haus sprechen. Ich glaube allerdings, dass unter dem zunehmenden ökonomischen Druck der Häuser die Weiterbildung vielleicht in den Hintergrund getreten ist und auch, dass Stellen teilweise nicht besetzt werden können. Das erlaubt natürlich weniger Freiräume für die einzelnen Kliniken.
Ist die Anästhesiologie mit ihren vielen praktischen Elementen vielleicht auch ein gutes Vorbild, wie Weiterbildung aussehen und wie viel Freude sie auch machen kann?
Ja, also ich war mit federführend beteiligt an der Weiterbildungskommission, die schon vor, ich weiß gar nicht, 6, 7 Jahren angefangen hat, die Weiterbildungsordnung umzuschreiben. Da waren wir tatsächlich Schrittmacher in Deutschland. Das hat auch die Bundesärztekammer anerkannt. Und wir haben mit verschiedenen Ärztekammern gemeinsam etwas aufgebaut, wo viel Simulation enthalten war, wo auch Kompetenzen enthalten waren. Und am Ende müssen wir sagen, dass in die tatsächliche Musterweiterbildungsordnung von den Inhalten, die wir da hineinbringen wollten, zwar einiges in den allgemeinen Teil hineingekommen ist, aber das, was ursprünglich vorgesehen war, nämlich die Richtzahlen zu vermindern und mehr auf die Kompetenzen einzugehen. Also kann jemand tatsächlich etwas besonders gut und braucht gar nicht diese hohen Richtzahlen, kann das der Weiterbildungsbefugte bescheinigen oder nicht? Das haben wir so nicht in der Musterweiterbildungsordnung vorgefunden. Es ist eigentlich immer noch so, sind die alten Richtzahlen vorhanden. Auf die Kompetenzen wird eher marginal eingegangen und das haben wir, glaube ich, nicht besonders gut umgesetzt. Ich hätte es tatsächlich gerne gehabt, wenn wir mehr auf die Kompetenzen hätten eingehen können, auch jetzt vor Ort in der Umsetzung der Landesärztekammern.
Welchen Stellenwert hat die Simulation dabei? Also das Üben einer Narkose jetzt nicht am Patienten, sondern zum Beispiel an einer Puppe?
Also eigentlich möchte ich gerne erreichen, dass das, was wir mal erarbeitet haben, also dass wir verschiedene Arten von Simulationstrainings in die Weiterbildung integrieren, dass das auch bezahlt wird, dass wir all die Kompetenzen, die wir hineingeschrieben haben und gefordert haben, dass wir das in irgendeiner Art und Weise ja berufspolitisch umsetzen und ein bisschen Druck aufbauen. Nun ist es leider so, dass wir seit 2 Jahren als Anästhesisten sehr gefordert sind in der Covid-Krise, so dass da ein gewisser Stillstand eingetreten ist. Aber an der Stelle müssen wir weiterarbeiten und ein bisschen mehr Druck aufbauen.
Was möchten Sie denn mit der DGAI-Kommission Weiterbildung noch erreichen?
Ja, das hängt tatsächlich sehr davon ab, in welchem Ausbildungsstand die jungen Assistenten sind. Also wenn wir zum Beispiel jemanden planen für eine Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie oder HNO, dann geht es um den schwierigen Luftweg. Und da geht es vor allem auch um das Handling mit dem Bronchoskop umzugehen, mit einem Videolaryngoskop. Das sind so die Dinge, die wir dann am Anfang beibringen, so dass dann am Patienten das nicht das erste Mal ist, dass jemand mit einem Bronchoskop hantiert, sondern da schon eine gewisse Erfahrung ist. Dazu gibt es Trainingsmodelle. Das ist natürlich nicht das gleiche wie am Patienten, aber das Handling an sich und wie man etwas macht, das ist schon mal trainiert. Oder wenn es darum geht, einen zentralen Venenkatheter zu legen. Wie packe ich eigentlich so ein Ding aus? Und wie fülle ich das? Und wie mache ich das? Und wie kann ich mit dem Führungsdraht umgehen? Das sind ja alles Sachen, die man früher am Patienten erlernt hat. Und diese Sicherheit, dass man das schon mal gemacht hat und die Handgriffe sitzen, das bringt einen am Patienten dann unter Aufsicht und Supervision ganz entscheidend voran. Naja, und wenn man in einem fortgeschrittenen Weiterbildungsalter ist, dann geht es eben Full-Scale-Training. Das heißt, dass wir kompliziertere Fälle machen, also maligne Hyperthermie, die wir kaum noch sehen, dass wir solche Dinge üben oder auch einen hämorrhagischen Schock behandeln. Wir machen auch Schockraumtrainings, das heißt interdisziplinär, interprofessionell, damit wir, wenn es denn wirklich mal brennt, dass wir auch da vernünftig vorangehen können und das beherrschen.
Danke, Professor Hannenkamp, und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Der DGAI-Podcast. Neues aus der Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin.
Die Anästhesiologie ist ein sehr vielfältiges Fach. In ihren 5 Teilbereichen finden sich unendlich viele Themen, die auch weiterentwickelt und zu denen geforscht werden kann und in vielen Projekten auch geforscht wird. Auf Initiative des stellvertretenden DGAI-Präsidenten und Aachener Anästhesie-Professors Dr. Rolf Rosson ist vor 4 Jahren ein Studienzentrum gegründet worden. Kein Gebäude in dem Sinne, sondern eher ein Verbund von Mitwirkenden. Zur Förderung und zur Unterstützung der Forschung in der Anästhesiologie. Herr Professor Rosson, was würden Sie sagen? Welchen Stellenwert hat die Forschung für die DGAI?
Also die Forschung hat einen sehr hohen Stellenwert in der DGAI. Die Forschung und dass wir dieses als DGAI machen müssen, war quasi und ist quasi schon in der Satzung festgelegt. Also die DGAI selber sieht die Forschungsförderung und auch die Sicherstellung der wissenschaftlichen Relevanz unseres Faches als eine satzungsmäßige Aufgabe an. Also von daher hat sie einen ganz, ganz hohen Stellenwert und wir haben es auch nochmal in den Kernaussagen der Fachgesellschaft niedergeschrieben, dass wir tatsächlich Forschung machen wollen. Wir wollen uns im Konzert der verschiedenen Fachdisziplinen auch wissenschaftlich behaupten. Ich glaube, wenn uns das nicht gelingt, dann würden wir auch als akademisch-wissenschaftliches Fach am Ende des Tages verlieren. Also deswegen hat es einen ganz hohen Stellenwert.
Welche Ziele werden mit dem ja noch jungen Studienzentrum der DGAI verfolgt?
Also wir haben 2018 ein Studienzentrum der Fachgesellschaft gegründet und das hatte eigentlich mehrere Ideen. Also zum einen wollten wir, dass wir damit tatsächlich Grundlagenforschung, Netzwerkbildung in der Grundlagenforschung ermöglichen. Das heißt also, hier hat irgendeiner eine Idee, will mit anderen Wissenschaftlern aus anderen Universitäten, beispielsweise im Bereich der Schmerzforschung, zusammenkommen, dort ein DFG-Programm etablieren, eine Forschergruppe, ein SFB, ein Schwerpunktprogramm. Und hier würde dann tatsächlich das DGAI-Studienzentrum Forschungsmittel oder Förderungsmittel zur Verfügung stellen. Ein anderer Teil ist, dass die DGAI gesagt hat, wir wollen mehr Multicenter-Studien als Fachgesellschaft auf den Weg bringen. Und das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Wir haben inzwischen über das DGAI-Studienzentrum 6 Multicenter-Studien initiiert. Man kann sich darauf bewerben in einem halbjährlichen Rhythmus. Und wir haben aktuell 6 laufende Studien, die multizentrisch ausgerichtet sind und ganz unterschiedliche Themengebiete tatsächlich untersuchen.
Können Sie vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, zu welchen Themen mit Hilfe des Studienzentrums zurzeit geforscht wird?
Also wir haben 6 Projekte im Moment laufen und um Ihnen mal Beispiele zu geben, was wir aktuell machen, wir untersuchen zum einen mit einer Studie den Einfluss der Prämedikation auf Angst und tatsächlich auch postoperatives Delir. Also ist das Outcome in irgendeiner Weise durch die Prämedikation beeinflusst? In einer anderen Studie, die jetzt gerade bewilligt worden ist, analysieren wir den Einfluss des Frischgasflows auf verschiedene Dinge, wie zum Beispiel auch auf den Ausschuss von Sevofluran. Also wie viel Sevofluran oder Desfluran geben wir in die Umwelt, weil wir doch gelernt haben, dass tatsächlich Sevofluran, Desfluran, Isofluran, was wir bisher immer so ohne weiteres in die Umwelt gegeben haben, durchaus umweltschädlich ist, wollen wir hier zum einen erfassen, wie ist aktuell die Situation in Deutschland, mit welchen Frischgasflüssen wird gearbeitet und dann in einem zweiten Step versuchen, Schulungsmaßnahmen durchzuführen, um letztlich zu erreichen, dass wir mit geringeren Frischgasflüssen arbeiten und damit eben den Ausstoß von Inhalationsanästhetika in die Umwelt minimieren.
Wie war denn bisher das Feedback zur Arbeit des Studienzentrums?
Also ich glaube, grundsätzlich wird die Idee des Studienzentrums als sehr gut empfunden. Wir haben ja schon vor 15, 20 Jahren die Idee gehabt, ein Studienzentrum innerhalb der DGAI zu gründen. Das ist uns allerdings damals aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Jetzt ist es uns gelungen, die Akzeptanz bei den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in Deutschland ist sehr groß. Wir haben jedes Jahr auf die Ausschreibung letztlich immer 3, 4, 5 Bewerbungen. Und das zeigt, dass die Wissenschaftler auch mit dem geringen finanziellen Incentive, was damit verbunden ist, tatsächlich interessiert sind, über die DGAI Multicenter-Studien zu launchen. Hier geht es eben auch um die Möglichkeit der Netzwerkbildung, die über die DGAI eben tatsächlich einfacher ist, als wenn man es alleine als Universitätsklinikum versucht.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht die Förderung der Autoren aus, die mit dem Studienzentrum zusammen forschen?
Also die Förderung sieht so aus, dass die Leute einmal 15.000 Euro als Möglichkeit bekommen, verschiedene Kosten damit zu decken. Das können eben letztlich Studienmeetings sein. Das können aber auch sonstige mit einer Studien verbundene Kosten sein, die darüber gedeckt wird. Da ist also der Geldempfänger vollkommen frei, wie er das verausgabt. Und dann hat er zusätzlich die Möglichkeit, des Partner, die Funktion des Partnerinstituts des DGRI-Studienzentrums zu nutzen, indem gewisse Dinge gemacht werden können, wie zum Beispiel, dass man eine Webseite generiert, dass man Hilfestellungen gibt bei der Generierung von Studienprotokollen und automatisierte EDV-Studienprotokolle erstellt. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man anbieten kann. Nicht jeder der bewilligten Anträge möchte auch sozusagen das ganze Programm nutzen, aber es ist doch so, dass dieses Partnerinstitut sehr stark in Anspruch genommen wird und man da für den einen oder anderen enorme Hilfestellungen bieten kann.
Also vorausgesetzt, man möchte in der Anästhesiologie forschen. Wie kann man denn das Studienzentrum nutzen? Welche ersten Schritte empfehlen Sie da?
Also die ersten Schritte sind einfach, dass man mal auf die DGRI-Seite geht unter Studienzentrum und dann findet man eben da auch zum Beispiel unter Aktuelles eben immer die Anfrage, an welchen Studien man eigentlich teilnehmen könnte, wo also tatsächlich Studienzentren noch Beteiligungen anderer Universitätskliniken oder anderer Krankenhäuser suchen, weil das ist ja nun mal gerade der Punkt. Multicenter-Studien, wie das Wort sagt, sind nur dann erfolgreich, wenn möglichst viele Zentren daran teilnehmen. Und das kann man eben auf unserer DGRI-Webseite eben erkundigen. Und wenn man da nicht weiterkommt, kann man auch die Geschäftsstelle mal anrufen, die einem da Hilfestellungen gibt. Die kann also durchaus da den Kontakt auch schaffen. Ich glaube, es ist also da einfach eine Plattform, die geboten wird, um eben wirklich effektiv Forschung machen zu können, so wie das auch in vielen anderen Disziplinen heutzutage gemacht wird.
Forschen mit Hilfe des Studienzentrums der DGAI. Vielen Dank, Professor Rosson, für Ihre Einblicke und weiterhin viel Erfolg.
Gerne.
Und damit geht diese Ausgabe des DGAI-Podcasts zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Mein Name ist Christian Hermanns.
Das war der DGAI-Podcast. Mehr Informationen unter www.dgai.de.